Hiermit möchte ich Sie recht herzlich begrüßen zu meinem Vortrag. Die Geschichte des Kohernstiftes Habach von 1083 bis 1802. Ein Vortrag von Dr. Josef Freisel vom 29. Oktober 2000. Ein alter bayerischer Spruch sagt, wer fest stehen will, muss tiefe Wurzeln haben. Um diese Festigkeit zu gewinnen, muss man sich der Wurzeln bewusst werden. Dies ist wichtig, gerade in Zeiten der Globalisierung und der daraus resultierenden erhöhten Mobilitätsbereitschaft in vielen Lebensbereichen. Und zweitens, wer in der eigenen Kultur, in der eigenen Geschichte verwurzelt ist, hat Achtung vor der Überlieferung anderer. Deshalb freut es mich, dass so viel Interesse an der Heimatgeschichte zeigen und dem Vortrag vielleicht einen Fernsehabend vorziehen. Hiermit möchte ich Sie recht herzlich zu meinem Vortrag begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich Bürgermeister Albert Metzler. Pfarrer Friedemann Fichtel hat sich entschuldigen lassen, da er auf einem eigenen Seminar weilt. In meinem Vortrag möchte ich das zentrale Thema der Habacher Geschichte darstellen, die Geschichte des Kohernstiftes. Die Zeit des Kohernstiftes prägte unser Dorf in der Vergangenheit, deren Auswirkungen zum Teil noch bis heute sichtbar sind, wie die Kohernhäuser entlang der breiten Hauptstraße. Viele Themenbereiche werde ich ansprechen, um Ihnen möglichst die Vielfalt der über tausendjährigen Ortsgeschichte aufzeigen zu können. Gleichwohl können nicht alle Punkte ausführlich behandelt werden, da dies den Rahmen des Vortrages sprengen würde. Bevor ich beginne, bin ich Ihnen aber schuldig zu sagen, aus welchen Quellen ich meine Fakten geschöpft habe. Mein Material stammt zum geringsten Teil aus Büchern, sondern fast ausschließlich aus handgeschriebenen Quellen und Urkunden, die in den verschiedensten Archiven lagern, dem Hauptstaatsarchiv und Staatsarchiv in München, verschiedenen Klosterarchiven, verschiedene Pfarrarchive, Gemeindearchive und den unterschiedlichsten Chroniken. Sie sehen, aus durchaus strohtrockenem Material, dem ich versuche, in meinem Vortrag ein wenig Leben abzugewinnen. Die Frühgeschichte von Habach. Hier drängt sich gleich die Frage auf, wann wurde Habach gegründet oder das Gebiet um Habach zuerst besiedelt. Sichere Quellen oder Beweise gibt es hierzu, wie für die allermeisten Ortsgründungen, nicht. In einigen Chroniken taucht der heilige Romedius auf, während der Augsburger Historiker Geiler Romedius um 400 nach Christus noch als Gründer Habachs vermutet, dürfen wir heute über diese legendäre Gestalt hinweggehen. Denn nach neueren Forschungen wird seine Lebenszeit im 11. Jahrhundert vermutet und damit entfällt er als Gründer von Habach. Übrigens, von römischen oder sogar vorrömischen Funden ist in Habachs Gemeindeflur nichts bekannt. Einige Anfragen von mir an verschiedene Stellen, so an das Prähistorische Museum in München, ergaben Fehlanzeige. Eine sehr wahrscheinliche Vermutung für die Gründung Habachs ist folgendes Bild. Der Grund hierfür lag daran, dass diese ebenen, weiten Fluren mit besserer Bodenqualität günstigere Voraussetzungen boten zur Sesshaftigkeit als die doch hügeligen und teilweise feuchten Fluren von Habach. Also, die guten Plätze wurden von den aus dem böhmischen Gebiet kommenden Bajuwaren zuerst besiedelt. Danach könnte Habach einige Zeit nach unseren Nachbarorten, so um 600 bis 700 nach Christus, besiedelt worden sein. In dieser Zeit könnte auch die erste Habacher Kirche, die nach dem beliebten Bekehrungspatron der bayerischen Missionsperiode, dem heiligen Georg, benannt worden ist, erbaut worden sein. Sehr wahrscheinlich war es ein Holzbau. Die Gründung des Klosters Benediktbeuern um 730, das als Wirtschafts- und Rodungskloster gegründet wurde, brachte zusätzlichen Aufschwung für unsere Gegend. In dieser Aufbruchstimmung wurden fast planmäßig und zielstrebig Wohninseln und Wirtschaftszellen, also Riederschaften und Schweigen, in teilweise noch unbesiedelte Gegenden gebaut. Nach einer neueren Forschung von Dr. Weber vom Haus der Bayerischen Geschichte gehörte Habach im 9. Jahrhundert zur Villikation Aidling. Eine Villa, ein Zentralgutshof, diente als Versorgungslager für die Königszüge nach Italien. So eine Villikation, ein Zentralgutshof, erstreckte sich über mehrere Dörfer. Diese Dörfer mussten dem Zentralgutshof zuliefern. Und in einer alten Grenzbeschreibung des Klosters Bendigbeuern finden wir im damaligen Habechts Stagna noch das lateinische Wort für stehendes Gewässer. Hier ist mit größter Wahrscheinlichkeit das Gebiet westlich von Habach Richtung Habachen gemeint, das damals vor ca. 1100 Jahren noch eine große, seichte Wasserfläche bildete und heute teilweise trockengelegt und noch ein Filz ist. Mitte des 10. Jahrhunderts tritt eine bedeutende Persönlichkeit, die erste schriftlich nachweisbare Person, in die Habacher Geschichte ein: Bischof Ulrich von Augsburg. Bischof Ulrich von Augsburg besuchte fast regelmäßig nach Ostern die zu seinem Bistum gehörigen Klöster Feuchtwangen, Staffelsee, Füssen, Wiesensteig und Habach. Dadurch ist belegt, dass Habach schon lange vor der Gründung des Chorenstiftes ein Kloster bestand. So dürfte nach den Ungarneinfällen, die ca. 50 Jahre dauerten und mit der Schlacht am Lechfeld 955 beendet waren, also 960, für kurze Zeit in Habach ein kleines Kloster, sehr wahrscheinlich ein Eigenkloster des Bischof Ulrich, bestanden haben. Damals wurde schon ein Haus, in dem mehrere Priester lebten, als Klösterl oder Kloster bezeichnet. Die Priester verrichteten ihre tägliche harte Arbeit in der Landwirtschaft und waren außerdem für die Seelsorge zuständig. Und noch in seinem Todesjahr 973 besuchte Bischof Ulrich Habach und erfrischte sich am Ulrichsbrunnen, dem angeblich ältesten Ulrichsbrunnen in unserem Bistum. In der vom Dompropst Gerhard um 983 verfassten Lebensbeschreibung des heiligen Ulrich in der Vita Sancta Ulderici finden wir die erste schriftliche Erwähnung von Habach, Monasterium Hebibag, also Kloster Habach. Dies bestätigte auch das Hauptstaatsarchiv in München. So hätte Habach vor knapp 20 Jahren, 1983, sein 1000-jähriges Gründungsjubiläum feiern können. Zum Vergleich, Murnau feierte heuer sein 850-jähriges Jubiläum. Wie lange das Kloster bestand, lässt sich nicht mehr beweisen. Sehr wahrscheinlich wurden die Habacher Priester schon sehr bald nach dem Tod Ulrichs abgezogen und zur personellen Verstärkung der umliegenden Klöster benötigt. Denn nach den Ungarneinfällen, die sehr brutal und verwüstend waren, waren viele Klöster zerstört und wurden Jahre später erst wieder von Benediktinern und Augustinern besiedelt. So Polling 1010 und Benedikt Beuern 1031. Knapp 100 Jahre nach Bischof Ulrich um 1060 greift ein dynamischer Mann ganz entscheidend in Habachs Geschichte ein: Graf Norbert von Hohenwart. Ein Adeliger aus dem Huise-Geschlecht aus der Linie der Hohenwarter, die ihren Stammsitz in der Nähe des heutigen Schrobenhausen hatten. Und mütterlicherseits stammte er aus der Familie der Edlen von Weilheim. Aber ganz genau lässt sich seine Herkunft nicht bestimmen, da die schriftlichen Quellen dazu sehr spärlich sind. Wie kam Graf Norbert von Hohenwart auf Habach, einen kleinen Weiler weit ab von seinem Stammsitz? Zwei Punkte haben sich wahrscheinlich ergänzt. Zum einen hatte er ererbten Grundbesitz in dieser Gegend und zum anderen hatte er Verwandte auf der Hoheseburg südlich von Dürnhausen. Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Ausflug zur Hoheseburg. Auf der mächtigen Burganlage, einer typischen Höhenburg südlich von Dürnhausen am Schlossberg, residierten die Grafen der Sigimari. Die Grafschaft der Sigimari erstreckte sich für ein knappes Jahrhundert von ca. 1020 bis 1090, von der Loisach über die Südspitze des Starnberger Sees hinüber zum Ammersee und über Polling bis Murnau Richtung Thürnhausen. Auch die beiden Seen Kochel und Walchensee gehörten zur Grafschaft der Sigimari. Es muss aber hinzugefügt werden, diese Grafschaften sind historisch schwer darstellbar. Graf Sigimar I. wird 1033 als Vogt des Klosters Bendigbeuern genannt. Ein Vogt war Vertreter von Klerikern in weltlichen Angelegenheiten, insbesondere vor Gericht. Sein Sohn Graf Sigimar II. Und seine Gemahlin Kerpenick begingen uns in Urkunden bei der Einweihung der Thürnhauser Martinskirche am 25. Juli 1063. Sigmar II. War auch der erste Schirmvogt des Stifts Habach und ein sehr naher Verwandter von Graf Norbert. Nach dem Tod Sigimar III. Um 1085 wurde die Grafschaft der Sigimari mit der mächtigen Grafschaft von Diesen-Andex vereint. Die Burganlage bestand aus einer Vor- und Hauptburg mit einer Länge von 80 Metern. Außerhalb der Burganlage befanden sich Unterkünfte für das Gesinde. Die Häuseburg war Wohnsitz, befestigtes Verwaltungszentrum und eine Stätte des kulturellen Lebens. Heute noch ist die imposante Anlage im Ansatz zu erkennen. Um 1350, mit dem allgemeinen Niedergang des Rittertums, dürfte die Burg verlassen worden sein und die Steine sind zum Hausbau in Thürnhausen verwendet worden. Im Jahre 1400 wird in einer Urkunde schon von einem Burgstall, also von einer verlassenen Burg, berichtet. Das gleiche Schicksal dürfte der Burg Lichteneck auf der Eidlinger Höhe ereilt haben. Die zwei Burgen flankierten die südliche Dorfflur von Habach, wobei hinzugefügt werden muss, die Burg Lichteneck liegt auf Eidlinger Flur. Und nun kehren wir wieder zurück zu Graf Norbert nach Habach. Von 1070 bis 1073 setzte er seine ganze Kraft in den Kirchenbau. Die erste Habacher Kirche baute er sehr wahrscheinlich in dieser Zeit von einem Holzbau in einen Mauerbau um. Und von 1071 bis 1073 baute er die zweite Habacher Kirche, die Ulrichskirche. Und am 13. Oktober 1073 wird die Ulrichskirche vom Augsburger Bischof Emrico feierlich eingeweiht. Habach hatte nun zwei Kirchen. Die Georgskirche stand da, wo heute das Kriegerdenkmal steht, und die Ulrichskirche stand da, wo heute die Ulrichskirche steht. Beide Kirchen dürften den Hauser Martinskirche ähnlich gesehen haben. 1079 wird Graf Norbert als Bischof von Chur vom Kaiser Heinrich IV. Eingesetzt. In dieser Zeit ist der Höhepunkt des Investiturstreites mit dem Hauptstreitpunkt, wer darf Bischöfe einsetzen? Der Papst als Vertreter Gottes auf Erden oder der Kaiser als der weltliche Herrscher? Die Hauptkontrahenten in diesem Streit waren Papst Gregor VII. Und Kaiser Heinrich IV. Graf Norbert wird 1085 mit seinem Amt als Bischof von Chur enthoben, aber er dürfte in diesen unruhigen Zeiten Chur schon einige Jahre vorher in Richtung Habach verlassen haben. In seinem geliebten Habach versuchte er nun sein Lebenswerk, ein Stift, zu organisieren. Vier Überlegungen, die Graf Norbert zur Gründung des Stifts veranlassten. Erstens, um 1070 bis 1120 gab es eine Vielzahl von Stiftsgründungen. 1077 Kloster Bayerisch Zell, 1085 Rottenbuch. Zweitens, seine tiefe Religiosität. Drittens, der Gedanke, wie kann sein weit verstreuter Besitz am besten bewahrt werden? Und viertens, schließlich eine ganz praktische Überlegung dürfte eine Rolle gespielt haben, die Steuerfreiheit einer Stiftung. Er übergibt nun das Dorf Habach mit drei gepflegten Höfen. Der Meierhof diente zur Versorgung der Chorherren. Die Höfe waren früher wesentlich größer und wurden im Laufe der Zeit durch Teilungen verkleinert. Des Weiteren hatte Graf Norbert viele Güter und Höfe in der ganzen Umgebung von Habach. Die kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht aufzählen. Sie gingen über, nach heutigen Maßstäben über 5 Landkreise. Epfenhausen, Margretsried, die ganze Kirche in Sulzimoos bei Dachau mit Sehendrechten. Er übergibt einen Weinberg in Südtirol an der Stift Habach. Der Weintransport führte bis 1470 vom Bozen über den Reschenpass, danach über den Brenner. Habach hatte lange Zeit einen Hof in Farchand, der für die Rottdienste des Weintransportes verantwortlich war. Aber es gehörten ihm nicht nur die Höfe, auch die dazugehörigen Leute, also den Bauersleuten mit Knechten und Mägden. Damals galt noch die Leibeigenschaft, so steht auch in der Gründungsurkunde, er übergibt die Höfe mit Gesinde beiderlei Geschlechts. Mit seinem Besitz schuf er die wirtschaftliche Grundlage zur Gründung eines Stiftes. Die jeweilige Anzahl der Stiftsherren war durch den Umfang und die Erträgnisse der Stiftung bedingt. In Habach waren es außerdem Propst, der nur bedingt am Ort wohnte, 6, worunter sich auch der gewählte Dekan befand. 1083 wurde dann von Graf Norbert die Gründungsurkunde für das Stift erstellt. Norberts Wunsch und Vorbehalt war es, dass die Pröpste und die Stiftsvögte aus seiner Familie stammen sollten. Dies wurde laut den überlieferten Namen befolgt, solange Nachkommen vorhanden waren. Die Pröpste wurden nach dem Aussterben der Familie vom Bischof von Augsburg bestimmt. Der erste Schirmvogt war Graf Sigimar II. Von der Heuseburg, ein naher Verwandter von Graf Norbert. Zum Schluss in der Gründungsurkunde hatte er noch einen Passus verankern lassen. Sollte einmal die Existenz des Stifts gefährdet sein, galt der äußerste Notfall. Nach Wunsch Norberts musste dann der deutsche Kaiser eingreifen und das Stift schützen. Das Stift sollte ewig bestehen. Am 25. Februar 1085 stellte am Marienaltar in Augsburg das Stift unter den Schutz des Bischofs von Augsburg. Die Zeugen waren Adelige aus unserer Gegend. Die Zeugen wurden dem damaligen Rechtsbrauch gemäß an den Ohrwaschel gezogen, um das Gehörte und Gesagte nicht zu vergessen. Und 2 Jahre später, am 26. Januar 1087, starb Graf Norbert und wurde zu einer Ulrichskirche beigesetzt. Gut. Nach welchen Regeln lebten die Chorherren? Benediktinisch oder augustinisch? Wahrscheinlich ist, dass sie zusammenlebten und die tägliche Arbeit und die praktische Seelsorge am Ort wichtiger waren als die Frage, nach welcher Regel sie lebten. Das Stift Habach hatte keine eindeutige Regelzuordnung, aber sehr wahrscheinlich eine sehr starke Tendenz zur augustinischen Regel. Von der Gründung bis 1350 dürften die 6 Kanoniker gemeinsam ein Haus bewohnt haben. Und ich stelle jetzt einmal eine starke Behauptung auf, ich betone aber mit nur schwachen, schriftlichen oder indirekten Belegen. Mitte des 14. Jahrhunderts wurde die größte baupolitische Entscheidung in der Geschichte von Habach getroffen. Die Chorherren, aus welchen Gründen auch immer, gaben ihre gemeinsame Lebensweise auf, weil sie nicht mehr zusammenleben wollten oder weil die finanziellen Mittel nicht ausreichten, ein großes, stattliches, imposantes Gebäude für den gemeinsamen Wohnsitz zu erstellen und einen Meierhof zu installieren, der für die Versorgung der Chorherren zuständig wäre. Wäre diese Entscheidung anders gefallen, hätte Habach ein komplett anderes Dorfbild, vergleichbar mit Bernried, mit Schlehdorf oder Dietramszell. Aber es kam anders. Nach dieser Entscheidung bezog jeder Chorherr sein eigenes Haus mit Gesinde und dazugehöriger Landwirtschaft. Die Äcker und Wiesen des Meierhofes, der bis dahin für die Versorgung der Chorherren zuständig war, wurde auf die 6 Chorherrenhäuser aufgeteilt. Das Stift hatte folgende Pfarrei seelsorgerisch zu versorgen: Rixe, 1,5 Stunden entfernt, mit der Filialkirche Froschhausen. Hechendorf, 2,5 Stunden entfernt. Hofheim, die Kirche St. Georg in Sindelsdorf, Dünhausen und Frauenrhein. Die Pfarrei Hagen bei Murnau wurde bis 1390 auch von Habach aus betreut. Ein Kanoniker betreute eine Pfarrei, die er fast täglich nach dem Chorgebet am Morgen besuchte. Dem jüngsten Chorherrn stand Hechendorf zu, das am weitesten entfernt lag. Im Volksmund wurden die Chorherren auch die Herren von Habach genannt. Ein gutes Beispiel ist noch der Herrenweg in Sindelsdorf. Da kam der Chorherr mit seinem Pferd zur Messe nach Sindelsdorf geritten. Die Ordnung oder die Satzung für die Chorherren wurde zum ersten Mal 1099 in 24 Statuten festgelegt. Ein weltlicher Chorherr, wie er im Gegensatz zum Regulierten im Verband eines Klosters genannt wurde, war ein weltlicher Priester. Er legte keine Gelübde ab wie ein Mönch und man konnte sich um eine freie Chorherrnstelle auch bewerben. Voraussetzungen waren: der Bewerber musste sangeskundig sein, also eine musische Vorbildung besitzen und ein guter Prediger sein. Aus den vielen Aufnahmegesuchen und Bewerbungen sind einige noch erhalten. So zum Beispiel eine vom November 1523, eine Empfehlung des herzoglichen Komponisten Senftel für einen Vikar aus Partenkirchen, der bei ihm eine musikalische Ausbildung absolvierte und den er mit dem barocken Briefstil unheimlich lobend anpreist. Die musische Ausbildung der Chorherren kam den Habachern, insbesondere den Kindern, zugute. Gesang, Musik, Theater wurden in Habach sehr gepflegt. So wird in Urkunden immer wieder von Theateraufführungen berichtet. So wird 1577 in einer Weilheimer Chronik berichtet, etliche Habacher haben die Komödie Die alten Zecher vor dem ehrwürdigen Rat in Weilheim aufgeführt.